Herr, wir danken dir, dass wir jetzt diese Stunde auch wieder haben dürfen, um auf dein Wort zu hören, um uns ausrichten zu lassen auf dich, auf deine Gedanken. Sei du segnend in unserer Mitte. Amen. Haben Sie schon mal einen Lebenslauf geschrieben? Ja? Dann wissen Sie sicherlich auch noch, bei welcher Gelegenheit. Ein Lebenslauf, das sagt schon der Name, da schildern wir den Lauf, den Verlauf unseres Lebens. In der Regel beginnt ein Lebenslauf mit der Geburt und dann folgen die Schulzeiten, dann folgen die Ausbildungszeiten und dann schließlich noch der berufliche Werdegang. Wenn Sie jetzt Arbeitgeber wären, worauf würden Sie bei einem Lebenslauf besonders Ihr Augenmerk richten? Bitte? Du bist eine Käpsele. Das habe ich jetzt gedacht, das sagt keiner. Ich habe gedacht, vielleicht auf gute Zeugnisse oder auf überhaupt, was für eine Ausbildung derjenige gemacht hat. Und dann dachte ich, auf die Lücken kommt jetzt bestimmt niemand drauf. Das muss ich sagen. Jetzt hat es die Schwester Elfriede gesagt. Aber die Schwester Elfriede ist auch seit Jahren in der Verwaltung. Und da wird es einfach deutlich, was einen ein Stückchen weit prägt, gell? Also, Lücken im Lebenslauf, Zeiten, über die keine Angaben gemacht werden oder wurden, auf dieses Stichwort werden wir heute Nachmittag auch noch mal stoßen. Damit wir aber den Anschluss an unsere Samuel-Geschichte wieder bekommen, möchte ich zwar nicht zurückgreifen auf Samuels Geburt, aber doch auf einige Kapitel, die wir schon hörten, aber an die ich nochmal anknüpfen will. Und zwar sind es die Kapitel 8 bis 10. Israel hat ja einen König begehrt, weil sie sein wollten wie alle anderen Völker auch. Nicht mehr Gott sollte der alleinige König seines Volkes sein und ihre Streite führen. Gottes Volk wollte seine Angelegenheiten selber in die Hand nehmen. Und in der letzten Bibelstunde am 20. Januar, da hörten wir, dass Gott dem Samuel einen Mann mit Namen Saul zeigte, der künftig König in Israel sein sollte. Saul war jung, er war schön, er war groß. Er kam auch aus einem guten Hause und hatte daneben noch manch andere positiven Eigenschaften. Er war umsichtig, er war ausdauernd. Wir hören, dass er ein gutes Verhältnis zu den Knechten seines Vaters hatte. Er konnte auch auf andere hören. Und bei seiner Salbung zum König durch Samuel war der Geist Gottes auf ihn gekommen und damit praktisch alles, was er als Ausrüstung für seinen Dienst brauchte. Saul hatte von Gottes Seite her alles, was nötig war, um sein Amt ausüben zu können. Und in dieser Bibelstunde im Januar stellten wir uns zum Schluss die Frage, würde Saul nun in Gottes Spur gehen? Und würde er in Gottes Spur bleiben? Würde er die Gaben, die Gott in sein Leben hineingelegt hat, zu Gottes Ehre gebrauchen? Eigentlich wollte ich heute mit Kapitel 15 weitermachen. Aber ich durfte im Februar 10 Tage bei Bibelintensivtagen in unserem Gästehaus Tannenhöhe in Villingen mitarbeiten. Und da geht es jedes Jahr um ein spezielles biblisches Thema, das man sich intensiv anschaut. Und das ist in diesem Jahr Samuel. Es kommt übrigens auch noch mal im September dann. Und bei diesen Bibelintensivtagen wurden mir die Kapitel 11, 13 und 14 noch so wichtig, dass ich sie gerne heute auch in ihren wesentlichen Punkten mit Ihnen betrachten will. Sie brauchen jetzt keinen Schreck bekommen bei 3 Kapiteln. Wir haben jetzt, glaube ich, extra nicht auf die Homepage geschrieben, dass heute gar niemand gekommen wäre. So sind Sie jetzt erst geschockt darüber, aber Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Ich habe gerade bei dem jetzt noch einmal dran gedacht, was wir in unserem Lied gerade gesungen haben.
Du willst ja nicht nur einen guten Anfang, ans Ziel soll kommen, wer mit dir begann. Bei dir, dem Weinstock, hilf uns bleiben als die Reben. Das ist eine wichtige Aussage. Vielleicht ist sie uns aufgefallen, vielleicht haben wir sie aber auch nur so gesungen. Eine wichtige Aussage nicht nur für Saul, sondern auch für uns. Und wenn wir die Kapitel 11, 13 und 14 anschauen, dann können wir sie im Blick auf Saul, auf diesen König Saul, unter die traurige Überschrift setzen, ein Schritt vor und zwei zurück. Ein Schritt vor und zwei zurück. Saul war inzwischen durch seine Salbung, durch Samuel, durchs Los auch vor allem Volk als König eingesetzt worden. Ich lese dazu einige Verse aus Kapitel 10. Und Samuel sprach zu allem Volk: Das seht ihr, wen der Herr erwählt hat. Ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das Volk und sprach: Es lebe der König. Aber einige ruchlose Leute sprachen: Was soll der uns helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber Saul tat, als hörte er es nicht. Saul wird also von einigen Leuten aus dem Volk hinterfragt als König. Manche Übersetzungen sprechen an dieser Stelle von nichtsnutzigem Gesindel, ruchlosem Volk. Saul reagiert hier klug, er reagiert auch selbstbeherrscht. Er tut so, als höre er ihre Worte überhaupt nicht. Saul weiß, Gott hat mich an meinen Platz gestellt. Manche unter uns erleben vielleicht Ähnliches. Neider, Missgünstige, die uns unseren Platz und unsere Stellung und vielleicht auch unsere Aufgaben neiden. Wie gut ist, wenn wir dann sagen können, Gott hat mich an meinen Platz gestellt. Ich habe ihn mir nicht selber gesucht. Es ist der Platz, die Stellung, die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat. Und jetzt lassen Sie uns einsteigen in Kapitel 11. Ich möchte dieses Kapitel überschreiben mit ein Schritt vor. Ein Schritt vor. Wir werden die Texte heute Nachmittag nicht miteinander lesen. Ich werde Ihnen den Verlauf des Geschehens erzählen und immer wieder einige Stellen wörtlich zitieren. Nach der Königswahl in Mizpa geht Saul wieder in sein Elternhaus nach Gilgal zurück, bis eines Tages Nahasch, ein ammonitischer Beduinenfürst, nach Jabes-Gilead hinaufzieht. Jetzt bräuchte man die Landkarte her. Ja. Also die verschiedenen Übersetzungen, Bibelübersetzungen machen da Unterschiede. Also gemeint ist das Jabesch ganz oben. Sie sehen es, gell? Die Landkarte bleibt jetzt ein bisschen, damit wir uns orientieren können. Also dieser Beduinenfürst Nahasch, der zog an diesen Ort hinauf. Die Furcht vor Nahasch war mit ein Grund dafür gewesen, dass Israel einen König begehrte. Bereits unter dem Richter Jephtha hatten die Ammoniter Gottes Volk schon einmal angegriffen. Und jetzt machte sich dieser alte Feind erneut auf und belagert Israel wieder bei dieser Stadt Jabesch oder Jabesch. In ihrer Not machen sich die Männer von Jabesch auf, beziehungsweise sie machen den Ammonitern ein Angebot, sie wollen einen Bund mit dem Feind schließen. Sie sind bereit, ihm wieder zu dienen, um dadurch ihr Leben zu retten. Sie versuchen, einen Kompromiss mit ihnen zu machen und bieten dem Feind an, sich ihm wieder zu unterstellen. Nahasch beantwortet ihr Angebot mit einer Schmähung. Er sagt: Unter dieser Bedingung will ich einen Bund mit euch machen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit auf ganz Israel Schmach bringe. Die Ältesten von Jabes erbitten sich 7 Tage Bedenkzeit zu diesem Angebot. In dieser Zeit schicken sie Boten zu Saul, der auf seinem Feld arbeitet. Die Männer berichten Saul von diesen grausamen Worten von Nahasch und von der Verzagtheit des Volkes. Und dann lesen wir in Kapitel 11, da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Ein heiliger Zorn ergreift Saul, weil Gott vom Feind geschmäht wird. Ein heiliger Eifer für die Sache Gottes. Gottes Geist erweckt ihn zum Heerführer, um Israel aus der Hand seiner Feinde zu erretten. Und Saul macht ganz Israel mobil. Auch das Volk ergreift eine heilige Ehrfurcht. Sie sammeln sich unter Saul wie ein Mann. Einmütig wollen sie für Gottes Ehre einstehen. Gottes Geist eint sie zu einem geschlossenen Vorgehen gegen den Feind. Sie erkennen in dieser Situation, wenn der Feind Jabes angreift, dann ist das ein Einbruch in unsere Reihen. Dann können wir nicht sagen, das geht uns nichts an. Dann können wir auch nicht sagen, das ist ja so weit weg, was hat es mit uns hier zu tun? Dann gilt es auch in dem Fall, eigene Interessen um der Sache Gottes Willen zurückzustellen. Dann gilt es, zusammenzurücken. Gottes Volk wird sich neu seiner Zusammengehörigkeit durch diesen Angriff des Feindes bewusst. Ich denke, Ähnliches erleben wir auch in unseren Tagen. Der Widersacher Gottes greift auch heute auf mancherlei Weise an. Erkennen wir die Gefahren in unserer Zeit? Führen sie uns zu einem Zusammenstehen für Gottes Sache? Führen sie uns zu einem Zusammenstehen für das Evangelium? Boten werden nach Jabesch geschickt, die den Männern von Jabesch ausrichten sollen: Morgen soll euch Rettung werden, wenn die Sonne am heißesten scheint. Da wurden die Männer von Jabesch froh. Saul rechnet hier mit der Hilfe Gottes und er nimmt den Sieg über die Feinde bereits im Glauben vorweg. Mit einer Kriegslist werden die Ammoniter überwältigt. Und dieser Sieg bringt Saul nun die Anerkennung als König im ganzen Volk. Wir lesen in diesem Kapitel aber auch noch von einem anderen Sieg Sauls. Und da lese ich jetzt die Verse 12 und 13 aus 1. Samuel 11. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Saul aber sprach: Es soll an diesem Tage niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben in Israel. Saul ist bereit, denen zu vergeben, die ihn bisher nicht als König akzeptiert hatten. Und Saul weist weg von sich. Ich möchte jetzt einfach diese positiven Dinge ganz klar markieren. Saul sagt hier: Der Herr ist, der heute Heil gegeben hat. Nicht mir gebührt die Ehre, sondern Gott. Und Gott gebührt auch das Dankopfer dafür. Saul sieht sich nur als Werkzeug Gottes. Ich habe mich am Schluss dieses Kapitels wieder gefragt, wie auch schon beim letzten Mal: Würde Saul in Gottes Spur weitere Schritte vorwärts tun? Und würde er in den Kapiteln 13 und 14 sich in seinem Amt als König bewähren? Ich muss Sie gleich enttäuschen. Wenn es bei Kapitel 11 noch hieß, im Blick auf Saul, ein Schritt vor, dann müssen wir diese beiden Kapitel 13 und 14 überschreiben und zwei Schritte zurück. Im Gegensatz zu unserem Beispiel am Anfang, wo wir sagten, bei uns kommt es im Lebenslauf auf eine lückenlose Schilderung unseres Lebens an, erleben wir es in der Bibel oftmals anders. Dort finden wir in der Schilderung von Personen sehr wohl Fehlzeiten. Fehlzeiten, die aus Gottes Sicht völlig unbedeutend sind, weil sie keine geistliche Bedeutung für uns haben. Und so beginnt dieses Kapitel 13 in Vers 1 mit der recht ungenauen Angabe. Saul war Jahre alt, als er König wurde und regierte 2 Jahre über Israel. Und auch hinter diese 2 Jahre muss man im Grunde ein Fragezeichen machen, ob das tatsächlich 2 Jahre waren zu diesem Zeitpunkt. Das ist im Blick auf das, was Gott wichtig ist, völlig unbedeutend. Da, wo wir jetzt vielleicht Wert drauf legen würden und genau wissen wollten, ja, wie war es denn jetzt ganz genau? Nach diesem Sieg über die Ammoniter, von dem wir gerade in Kapitel 11 hörten, steht nun der Kampf gegen die Philister an, die sich inzwischen im ganzen Land Israel ausgebreitet hatten. Nicht ersichtlich ist aus unserem Bibeltext, wie viele Jahre oder wie viel Zeit zwischen diesen beiden Auseinandersetzungen lag. Es scheint, dass Saul in Gilgal das gesamte wehrfähige Volk versammelt hat und aus 3000 wehrfähigen Männern ein beständiges Heer gebildet hat, um damit seinen Auftrag als König zu erfüllen, nämlich Israel aus der Hand der Philister zu befreien. Das war richtig an sein Königtum bei seiner Beauftragung gebunden. 1000 Mann schickt er mit Jonathan nach Gibea, wo dieser einen Wachposten der Philister erschlägt. Und an dieser Stelle hören wir zum ersten Mal von Jonathan, einem Sohn Sauls. Weiß jemand, was sein Name bedeutet, Jonathan? Hatten wir letzte Woche nicht, gell? Da war die Offenbarung dran. Da wären wir jetzt fit. Jonathan heißt von Gott gegeben. Also ein ganz schöner Name, von Gott gegeben. Und dieser Sohn war sicherlich diesem Vater Saul für einige Jahre ganz bewusst gegeben. Ich sagte schon, Jonathan erschlägt einen Wachposten der Philister. Und diese Tat wird nun mit Posaunen in ganz Israel verkündigt. Jetzt hören wir schon einmal was Seltsames von Saul. Er schreibt sich nämlich diesen Sieg selber zu. Er sagt nicht, mein Sohn Jonathan hat es gemacht, sondern er hat sich diesen Sieg unter den Nagel gerissen. Saul macht sich durch diese Tat Jonathans bei den Philistern verhasst, steht in unserer Bibel. Und diese stellen nun wieder in Michmas ein Riesenheer aus Streitwagen und Fußvolk auf die Beine gegen Israel. Nach dieser Tat Sauls kam es zu einem großen Jubel im Volk. Jetzt im Angesicht dieser Streitwagen schlägt der Jubel schlagartig in Angst um. Ein Teil von Sauls Heer ergreift die Flucht. Andere verstecken sich in Höhlen und Felsklippen. Wieder ein Teil flieht über den Jordan, weil sie denken, dort sind sie vor den Philistern sicher. Und einige bleiben voller Angst bei Saul. Alle miteinander vergessen sie Gott. Alle miteinander. Und dass ihr Kampf in Gottes Händen ist. Vielmehr breitet sich ein Geist der Furcht unter ihnen aus. Saul ist in Gilgal. 7 Tage wartet er dort auf Samuel, umgeben von einem verzagten Volk und den feindlichen Philistern. Samuel hatte ja versprochen, zu kommen, um das Dankopfer und das Brandopfer darzubringen und ihm zu sagen, was er tun soll. Aber Samuel kommt anscheinend nicht, zumindest anscheinend nicht rechtzeitig. Und das Volk läuft auseinander und zerstreut sich. Zuerst sind es nur einige wenige und dann immer mehr. Und Saul gerät in eine Vertrauenskrise. Vielleicht können wir ein Stück weit diesen Druck erahnen, unter dem der Saul stand. Was tut man in einer solchen Situation? Was hätten wir getan? Wir sind König, wir sind Heerführer und die, mit denen wir in den Kampf ziehen wollen, die laufen vor Angst weg, immer mehr. Saul ergreift die Initiative, weil er meint, nicht länger warten zu können und bringt selber das Opfer dar. Er handelt ungeduldig, ohne die Kraft zu vertrauen. So kann man diese Haltung oder dieses Tun Sauls beurteilen, wenn man es geistlich beurteilt. Vielleicht müssen wir aber auch sagen, wenn wir ehrlich sind, Saul hat menschlich gesehen völlig verständlich gehandelt. Völlig verständlich. Aber in diesem Geschehen hier lag eine Erprobung für Saul. Saul sollte nichts tun, bis Samuel käme. Im Nichtstun lag hier das Examen. Nicht im Handeln, nicht im mutigen Einschreiten. Saul scheitert hier am fehlenden Vertrauen und an seiner Ungeduld, seinem Unglauben und seinem Ungehorsam. Glaubensgehorsam aber war die Bedingung für sein Königtum. Ein menschlicher König konnte nur dann ein guter König sein, wenn er sich Gott unterstellte. Saul aber richtet hier seinen Blick auf die immer kleiner werdende Zahl von Getreuen und auf den Zeitdruck, unter dem er stand. Und als Samuel kam, fragt dieser ihn: Was hast du getan? Was hast du getan? Was hätten wir geantwortet? Vielleicht hätten wir ähnlich reagiert wie Saul. Diese Frage hätte eigentlich eine Hilfe für ihn sein können. Sie hätte ihn zu Einsicht und Buße führen können. Aber Saul rechtfertigt seine Entscheidung. Er entschuldigt sich. Er sagt, weil ich sah, dass das Volk sich zerstreute. Punkt, Punkt, Punkt. Ich konnte doch gar nicht anders. Und er beschuldigt auch andere und auch Samuel, indem er zum Ausdruck bringt, das Volk fürchtete sich. Die sind schuld, während die nicht davon gelaufen. Und was ist mit dir, Samuel? Du bist ja schließlich auch nicht gekommen, so wie du es versprochen hast. Also bist du auch mit Schuld. Samuel muss Saul hier sagen: Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast auf die Verhältnisse geschaut, anstatt auf den Herrn. Du hast mit deinem Verstand überlegt, statt dich an Gottes Gebot zu halten. Du hast gewagt, das Opfer selbst zu bringen, aber du hast nicht gewagt, Gott zu vertrauen. Dann wieder wörtlich aus Kapitel 14: Gott hätte dir das Königtum auf ewig übertragen. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht, weil du nicht gehalten hast, was der Herr dir gebot. Samuel muss Saul hier ein ungewöhnlich hartes Urteil verkündigen. Christlieb sagt dazu: Saul rechnete menschlich gesehen verständlich. Saul rechnete menschlich gesehen verständlich und richtig, aber göttlich verkehrt. Er sah nur menschliche Macht und Zahl, während der Glaube auf Gottes Macht und sein Wort schaut. Saul hörte hier zu früh auf mit Warten. Er hörte da auf, wo der Glaube hätte einsetzen müssen, wo der Glaube sich hätte bewähren müssen. Aber da hat Saul schon längst aufgehört zu vertrauen. Vielleicht stehen wir gerade in einer ähnlichen Situation, dass wir denken, ich kann nicht mehr warten. Gott kommt nicht zur Hilfe, Gott tut nichts. Dann wollen wir uns doch von diesem Text hier auch warnen lassen, vor einem unbedachten und vorschnellen und eigenmächtigen Handeln. Dann wollen wir uns auch an das erinnern, was Jesus seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 5 einmal sagte: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Alles, was ihr ohne mich tut, wird nichts. 600 Mann waren es, die Saul und seinem Sohn Jonathan verblieben waren. Im Grund ein lächerlich kleiner Haufen gegenüber der Übermacht der Philister, die ihnen in drei großen Haufen gegenüberstanden und Israel nach Norden, Westen und Osten durchzogen. Der Feind hatte Israel den heiligen Krieg erklärt. Und in Israel, lesen wir, da gab es im ganzen Land keinen Schmied und keine Schwerter und keine Spieße mehr. Und wer einen Pflug oder Spaten oder ein Beil, also ein landwirtschaftliches Gerät, brauchte, der musste zu den Philistern gehen. Das bedeutete, Israel war vollständig abhängig geworden vom Feind. Ungerüstet stehen sie ihnen gegenüber. Und der Wachposten oder Vorposten des Feindes war bereits bis zum Engpass von Michpas vorgerückt. Nur von Saul und Jonathan lesen wir, dass sie noch bewaffnet waren, dass sie noch Waffen hatten. Ich habe mich an der Stelle auch gefragt, gibt es das vielleicht auch bei uns, dass wir vom Widersacher Gottes wieder abhängig geworden sind, dass wir ihm ohne Waffen gegenüberstehen, dass wir keine Waffen haben gegen ihn. Das passiert, wenn wir Gottes Wort aus der Hand geben, wenn wir es auch nicht mehr in aller Klarheit verkündigen, wenn wir uns nicht mehr an Gottes Wort ausrichten, wenn wir vielleicht etwas davon wegstreichen oder dazufügen, dann haben wir als Volk und als Gemeinde unsere wichtigste Waffe aus der Hand gegeben und sind anfällig für die Angriffe des Feindes, des Widersacher Gottes. Nach Epheser 6, Vers 17 ist Gottes Wort das Schwert des Geistes, unsere Waffe. Und nicht ohne Grund sagt Paulus seinem Mitarbeiter Timotheus eindringlich: Halte dich an die gesunde Lehre, die du von mir gehört hast, bleibe dabei. Während Jonathan die Situation Israels Not macht, weil er sich nicht damit abfinden kann, dass Gott und seinem Volk Unehre widerfährt, oder während Jonathan das so erkennt, liegt der Saul untätig unter einem Granatapfelbaum. Umgeben von seinen 600 Getreuen, wir erleben ihn hier schwach und unentschlossen, nimmer bereit, für Gottes Sache aufzustehen. Wie sehr hatte er sich verändert? Und wie viele kleine Schritte hatte er getan, inzwischen von seinem eigentlichen Auftrag weg? Immer wieder sprach Saul in früheren Kapiteln von Samuels Gott. Es war auffallend. Er sprach nie von seinem Gott. Samuels Gott war in Wirklichkeit gar nie Sauls Gott, persönlicher Gott geworden. Und deshalb hat ihn wohl auch hier diese Situation anscheinend gar nicht belastet, dass Gott von den Feinden Israels in den Schmutz gezogen wird. Und auch von Achia, dem Priester, erfährt er gar keinen Zuspruch. Ohne seinen Vater und das Volk darüber zu informieren, macht sich dagegen Jonathan mit seinem Waffenträger auf, um zum Wachposten der Philister hinüberzugehen, ein mutiger Entschluss. Jonathan ist bereit, im Gegensatz zu seinem Vater den Weg des Glaubens und des Vertrauens zu gehen und für Gottes Sache einzutreten. Er tut's im Alleingang. Manchmal müssen wir vielleicht auch einen Weg allein gehen, ohne die Zustimmung und ohne das Verständnis anderer. Und auch nicht, indem er auf das warten können beim anderen. Jonathan nimmt in Anspruch, was sein Name zum Ausdruck bringt. Der Herr hat gegeben. Während Saul dem Verhängnis seinen Lauf lässt, beschreitet Jonathan den Weg des Glaubens und des Vertrauens. Komm, lass uns zu dem Wachposten der Philister hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu wirken, fordert er seinen Waffenträger mit auf. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Jonathan zweifelt mit seinem Vielleicht nicht an Gottes Möglichkeiten. Er glaubt, dass Gott Sieg schenken kann, aber es ist ihm auch bewusst, er braucht mich nicht dazu. Er kann es ohne mich. Aber vielleicht will er uns dazu gebrauchen. Und dann will ich bereit sein. Dann will ich ihm zur Verfügung stehen als Werkzeug in seiner Hand. Im Gegensatz zu seinem Vater schaut Jonathan auf Gott. Gott braucht nicht viele. Er braucht kein Heer. Er braucht nicht viele Waffen. Zwei Menschen in seiner Hand genügen. Und selbst wenn von Sauls Getreuen auch noch alle weggelaufen wären und nur noch Jonathan und sein Waffenträger übrig geblieben wären, Gott hätte auf ihren Glauben und ihren Gehorsam hin Sieg schenken können. Woran messen wir eigentlich Gottes Macht und seine Möglichkeiten? An dem, was wir uns vorstellen können? Worauf schauen unsere Augen? Auf das Wenige in unserer Hand, auf unsere Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten? Oder schauen wir auf unseren Herrn, dem nichts unmöglich ist, und dürfen es wie Jonathan und nach ihm viele andere erfahren, es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Mutig geht Jonathan mit seinem Waffenträger dem Feind entgegen. Die örtlichen Verhältnisse werden genau beschrieben. Die Felsklippen, durch die die beiden müssen, werden sogar mit Namen genannt. Und es ist auch was Tröstliches für uns. Auch unsere Verhältnisse, auch unsere Örtlichkeiten, auch unser Kampfgebiet ist Gott genau bekannt. Wenn er diese Felsklippen kennt und bezeichnen kann mit Namen, dann kennt er auch unseren Kampfplatz. An einem Zeichen will Jonathan es festmachen, ob der Herr die Philister in ihre Hand gibt. Wenn die Philister sagen werden, steht still, bis wir zu euch gelangen, dann wollen wir bleiben, wo wir sind und nicht zu ihnen hinaufsteigen. Wenn sie aber sagen werden, kommt zu uns herauf, so wollen wir hinaufgehen, denn der Herr hat sie in unsere Hand gegeben. Und wieder einige Verse wörtlich aus Kapitel 14, die Verse 11 bis 15. Als sie sich nun beide der Wachen der Philister zeigten, sprachen die Philister, siehe, die Hebräer sind aus den Löchern hervorgekommen, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache riefen Jonathan und seinem Waffenträger zu und sprachen, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch schon lehren. Da sprach Jonathan zu seinem Waffenträger, steig mir nach, der Herr hat sie in die Hände Israels gegeben. Und Jonathan kletterte mit Händen und Füßen hinauf und sein Waffenträger ihm nach. Da Da fielen sie zu Boden vor Jonathan und sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. So traf der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger taten, ungefähr 20 Mann. Und es entstand ein Schrecken im Lager auf dem freien Felde und das ganze Kriegsvolk, die Wache und die streifenden Rotten erschraken und die Erde erbebte und so geschah ein Gottesschrecken. Zwei Männer waren es, die die entscheidende Wende, die entscheidende Niederlage den Philistern brachten. Uns geht Jesus voraus und voran und wir dürfen hinter ihm hergehen und seinen Sieg für uns in Anspruch nehmen. Und ich denke, auch in unserem Leben kann solche Vorposten des Feindes geben. Dinge, durch die er wieder Boden gewinnt, die sich wieder einschleichen in unser Leben und auch in unsere Gemeinde. Erkennen wir sie, um sie im Namen des Herrn angehen zu können? Vorposten des Feindes in unserem Leben. Es können zum Beispiel Machtstreitigkeiten in den eigenen Reihen sein, in den Reihen der Gläubigen. Auch Probleme, die uns von ihrem eigentlichen Auftrag wegführen wollen. Zwischenmenschliches, das uns die Kraft und die Zeit für die wesentlichen Dinge nimmt. Mangel an Gebet und vielleicht noch manch anderes. Jonathan und sein Waffenträger bewirken hier, dass Israel wieder Mut fasst. Auch Saul ist inzwischen auf das Kampfgeschehen aufmerksam geworden. Er stellt fest, dass Jonathan und sein Waffenträger fehlen und will nun durch den Priester Gott fragen, was er tun soll. Soll auch er mit seinen 600 Männern gegen die Philister in den Kampf ziehen? Und während er noch mit dem Priester redet, wird das Getümmel im Lager der Philister immer größer und damit auch der Druck auf Saul. Saul bricht das Gespräch mit dem Priester ungeduldig ab mit den Worten, lass es sein. Das heißt so viel wie, wir haben jetzt keine Zeit mehr länger auf die Antwort Gottes zu warten. Wir müssen handeln. Wieder handelt Saul übereilt, ohne auf Gottes Antwort zu warten. Und hier wird es noch einmal deutlich, was wir vorhin schon einmal sagten. Nicht das Warten auf Gott ist gefährlich, sondern das Handeln ohne Gott. Jonathans Tat aber ist es, die eine Bewegung unter Gottes Volk auslöst. Ein Einziger, der entschlossen seinen Weg zur Ehre Gottes geht, genügt, dass auch andere wieder Glaubensmut gewinnen. Mögen wir auch solche sein und solche werden. Solche, die es wagen, ihrem Herrn zu vertrauen und seinen Geboten zu gehorchen. Solche, die es wagen, die Vorposten in ihrem Leben nicht bestehen zu lassen, sondern anzugehen im Namen und in der Kraft Gottes. Solche, die es wagen, für die Sache Gottes zu kämpfen. Und dann heißt es in Vers 23, also errettete der Herr Israel an jenem Tag. Der Herr errettete, ihm gebührt alle Ehre. Jonathan war nur Werkzeug in Gottes Hand. In einer Stunde, wo es bei seinem Volk um Sein oder Nichtsein ging. Solche will Gott auch aus uns machen. Und jetzt lassen Sie uns einen Vers eines Siegesliedes an dieser Stelle singen. Herr, wir freuen uns deines Sieges, jubeln laut ob deiner Kraft. Genau, ich glaube, das hat man bei der Einweihung dieses Mutterhauses hier oben gesungen, gell? Das war, glaube ich, das Baulied. Ja. Kurz wollen wir noch einen abschließenden Blick auf Saul werfen. Saul wollte einer Schwierigkeit aus dem Weg gehen, indem er eigenmächtig die Initiative ergriff und Gott selbst das Brandopfer brachte. Durch diesen ungehorsam verspielte er sein Königtum. Uns will diese harte Entscheidung Gottes sagen, es lohnt sich nicht, den Weg des Gehorsams zu verlassen. Es lohnt sich nicht, den Weg des Gehorsams zu verlassen und Gottes Wort nicht zu vertrauen, sondern immer auf Gott zu vertrauen. Das ist der beste Weg. Und dieses Lied wollen wir jetzt auch uns noch ins Herz singen. 281, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Ja, vielleicht behalten Sie von diesen leicht schaurigen Kapiteln heute nur dieses eine im Herzen und nehmen es mit. Immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Und ungehorsam lohnt sich nicht. Was hätten Sie gedacht, dass dieser ungehorsame Schritt nicht warten können, dass der ein Königtum nimmt? Und was können unsere ungehorsamen Schritte uns für Segen nehmen? Wir ahnen es wahrscheinlich oft gar nicht. Ich möchte noch beten. Und Herr, das hat sich gerade so toll gesungen, so schwungvoll, und es hat uns einfach auch ja, Freude gemacht, dieses Lied in unser Herz hineinzusingen und dir zuzusingen. Und doch ist es oft in unserem Alltag gar nicht so leicht, dir in all diesen Dingen, wo wir gerade gesungen haben, zu vertrauen. In Krankheit, in Leiden, in Sorgen, in sonstigen Schwierigkeiten. Aber danke, Herr, dass wir das heute mitnehmen durften und begreifen durften, dass es sich lohnt, dir zu vertrauen, dass du nichts anderes willst als unseren Gehorsam, uns zu eingehen auf das, was in deinem Wort steht. Danke, dass dein Wort ein Lebenswort ist, das jetzt für die kommende Woche wieder gilt, dass uns für die kommende Woche wieder alles geben will und sein will, was wir brauchen, jeder an seinem Platz. Und es ist so gut zu wissen, dass du unsere Kampffelder kennst. Und es ist so gut zu wissen, dass du uns vorangehst und dass wir deinem Sieg folgen dürfen, so wie der Waffenträger dem Jonathan. Danke dafür. Amen.